Willkommen zurück in Frère Johns Buch Ich bin der Weg, seine Auslegung des Neuen Testamentes. Jetzt sind wir im 5. Kapitel, das heißt, wir sind jetzt in der Apostelgeschichte. Und Frère John hat dieses Kapitel überschrieben mit einem Zitat aus der Apostelgeschichte 9, Vers 2. Dort werden die Christen in Anführungsstrichen Anhänger des neuen Weges genannt. Die Berichte von der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu stehen am Ende der Evangelien. So könnte man meinen, sie seien der Schlusspunkt seines Weges. Man könnte der Ansicht sein, mit der Auferstehung sei die Reise an ihr Ziel gelangt, die Geschichte sei zu Ende. Wir seien nun beim Happy End angekommen, wodurch alles Vorhergehende gerechtfertigt werde. Diese Auffassung ist verständlich, aber unzureichend. Gewiss bestätigt die gute Nachricht von der Auferstehung die Identität Jesu, des geliebten Sohnes Gottes. Im Licht des großen Tages kann sich für die Jünger endlich die wahre Bedeutung der vergangenen Ereignisse erschließen, die ihnen bis dahin rätselhaft und wie von einem Schleier bedeckt vorkamen. Vor allem, dass ihr Meister sein Leben dahingeben musste. So betrachtet ist die Auferstehung ein neuer, diesmal aber rückwärtsgewandter Ausgangspunkt. Sie lenkt den Blick zurück zu einer Neuinterpretation der Vergangenheit. Sie lässt die Einheit von Gottes Plan erahnen. Gleichzeitig ist die Auferstehung jedoch alles andere als ein Schlusspunkt, der das Vorige als ein in sich abgeschlossenes Geschehen festschreibt. Vielmehr bildet sie einen neuen Anfang des Weges Jesu mit seinen Jüngern, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, bis an die Enden der Erde. Der auferstandene Herr ist nach wie vor ein Pilger, mehr noch. Die bloße Begegnung mit ihm bewegt andere dazu, sich auf den Weg zu machen. Von nun an ist er selber ganz und gar der Weg, wie es in Johannes 14, Vers 6 heißt, ständig in Bewegung, der Weg zum Vater und der Weg zu den Menschen. Alle Auferstehungsgeschichten in den Evangelien erzählen auf ihre Weise von diesem Ausgangspunkt zu einer Reise, vom Aufbruch aus einer unbeweglichen, auf eine abgeschlossene Vergangenheit fixierten Haltung zu einer ganz neuen Dynamik. Die Verkündigung der guten Nachricht von der Auferstehung nimmt ihren Anfang am Grab, in dem Jesus zur Ruhe gebettet wurde. Wie von ihrer unwiderstehlichen Kraft gezogen, begeben sich einige Frauen, die Jesus lieb hatten, zu diesem Ort. Es ist ein Ort der Erinnerung, wo die Menschen versuchen, mit Gedenksteinen die Endgültigkeit des Todes zu relativieren. Sie klammern sich an eine goldene Vergangenheit, an einen Geliebten, der nicht mehr da ist. Ob sie nun kommen, um seinen Leichnam einzubalsamieren und so sein Andenken zu ehren, wie es Markus und Lukas berichten, oder ob sie lediglich seiner gedenken wollen, wie bei Matthäus, ihre Sehnsucht, eine Verbindung aufrechtzuerhalten, ist menschlich gesehen ebenso verständlich und lobenswert wie völlig vergeblich. Die Dinge gehen jedoch nicht ihren vorhersehbaren Gang. Die Frauen entdecken, dass das Grab offen und der Leichnam verschwunden ist. Von Menschenhand errichtete Mauern und zentnerschwere Steine sind nicht in der Lage, ein Leben festzuhalten, das stärker ist als der Tod. Jeder Zweifel zerschellt an der Anwesenheit himmlischer Boten, im Johannesevangelium durch bloße Indizien ersetzt, die die gute Nachricht aussprechen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Tatsächlich reicht der Anblick des leeren Grabes nicht aus. Eine positive Begegnung mit der Welt jenseits des Todes ist notwendig, damit das Umdenken einsetzen kann. Mehr als alle anderen Geschichten in den Evangelien, die Geburtsgeschichten bei Matthäus und Lukas vielleicht ausgenommen, sträuben sich die Berichte von der Auferstehung gegen jede vorschnelle Harmonisierung. Wenn man die Berichte bloß wörtlich nimmt und nur die berichteten Fakten vergleicht, lässt sich keine Übereinstimmung herstellen. Wir stehen hier vor einer Wirklichkeit, die wirklicher ist als unsere eigene. Sie bricht sich am menschlichen Verstand, der einfach keine Antenne hat, um diese Wirklichkeit in ihrer vollen Bedeutung zu erfassen. Im Vergleich zu dem Leben, das aus der Auferstehung kommt, sind wir wie Menschen, die kaum aufgewacht, ja geradezu noch im Schlaf versunken sind. Diese Wirklichkeit versucht, in unser Bewusstsein zu dringen, wie die ersten Laute des neuen Tages sich in die Träume eines Schlafenden schleichen. Das Wesentliche ist schon gegeben, aber dieses Leben, das machtvoller ist als der Tod, lässt sich nicht in die Begrenztheit unserer irdischen Welt einsperren. Es ist wohl am besten, sich auf die besondere Akzentsetzung jedes einzelnen Evangeliums einzulassen und hinzuhören auf den Ruf zur Bekehrung unserer Einstellung und zur Erweiterung unseres Horizontes. In all der Vielfalt der verschiedenen Berichte hält sich jedoch eine Konstante durch. Die Begegnung mit der Wirklichkeit der Auferstehung setzt Menschen in Bewegung. Gewöhnliche Frauen und Männer werden von einem Augenblick auf den anderen zu Aposteln, zu Gesandten. In der Fassung von Matthäus und Markus werden die Frauen zu den Jüngern geschickt, um ihnen eine Botschaft zu überbringen. Bei Johannes wird derselbe Auftrag Maria Magdalena gegeben. Lukas kennt keinen solchen Befehl, aber die Frauen laufen, ebenso wie die Emmaus-Jünger, spontan zu den Aposteln, um ihnen von ihrer Erfahrung zu berichten. Die erste Bewegung, die entsteht, ist also die Sendung in die Gemeinschaft der Jünger. Die erste Handlung des Auferstandenen ist es, eine erneuerte Gemeinschaft um die Zwölf herum aufzubauen. Diese erste Begegnung mit der Wirklichkeit der Auferstehung genügt in sich selbst jedoch noch nicht. Lukas schreibt über die Apostel, sie hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Lukas 24, 11. Der Zweifel ist, nebenbei bemerkt, ein fester Bestandteil der Auferstehungsgeschichten vielleicht, um uns daran zu erinnern, dass wir es hier nicht mit einer gleichsam automatischen, geradezu magischen Verwandlung zu tun haben. Mag es nicht überraschen, wenn eine Botschaft, die direkt, das heißt durch die Worte anderer Menschen kommt, nicht ohne weiteres Glauben findet. Aber selbst eine direkte Begegnung kann nicht immer voll überzeugen, wenigstens nicht auf Anhieb. Johannes geht in seiner üblichen Weise vor, indem er das Thema Zweifel personalisiert in der Gestalt des Thomas, Kapitel 20. So kann Jesus im Johannesevangelium die selig preisen, die nicht sehen und doch glauben. Im Allgemeinen ist der Zweifel, also die Unfähigkeit, sich von der Auferstehungsbotschaft verwandeln zu lassen, eher ein Nebenthema in den Evangelien. Es tritt zurück hinter der Thematik des Glaubens, der einen neuen Anfang, einen Aufbruch auf dem neuen Weg ermöglicht. Im Markus-Evangelium wird jedoch das Motiv des Zweifels in seiner ganzen Radikalität durchgehalten. Die älteste rekonstruierbare Fassung des Evangeliums endet nämlich mit den Worten: Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Furcht und nicht Weitersagen der Botschaft als Schluss des Evangeliums. Dies schien so unannehmbar, dass schon bald Versuche unternommen wurden, dieses Dilemma zu bereinigen. Einerseits bleibt die oft geäußerte Vermutung, dass ein ursprünglicher Schluss verloren ging oder unterdrückt wurde. Darüber hinaus wurden aber schon bald andere Schlussteile zusammengestellt und in den Kanon aufgenommen, wobei schlüssige stilistische Gesichtspunkte dafür sprechen, dass sie aus einer anderen Feder als der des Evangelisten Markus stammen. Müssen wir uns also auf die Feststellung zurückziehen, dass der Text am Schluss des Markus-Evangeliums unwiderruflich verdorben ist, oder können wir einer Fassung, die mit Markus 16,8 endet, wie oben gehört, eine sinnvolle Bedeutung beilegen? Ja, das können wir, wenn wir beherzigen, dass das Evangelium als Ganzes im Licht der Auferstehung Jesu geschrieben wurde, die uns die Gewissheit gibt, dass er, der Messias, der Sohn Gottes ist, wie es im ersten Vers des Markus-Evangeliums gesagt wird. Genau in der Mitte des Buches steht die Geschichte von der Verklärung Jesu, eine deutliche Beschreibung seiner verherrlichten Gestalt. Und ganz am Ende des Evangeliums begegnen wir einem jungen Mann in weißem Gewand, einer Gestalt, in der sich der Evangelist selbst darstellt. Er spricht: Er ist auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Galiläa, der Landstrich, in dem Markus und Matthäus die endgültige Begegnung mit dem Auferstandenen stattfinden lassen, ist das extreme Gegenstück zu dem Herzen der Nation, wo Jesus verurteilt und getötet wurde. Galiläa der Heiden, so wird es in Matthäus 4,15 genannt, ist eine Gegend, wo Heiden und Juden Tür an Tür wohnen, ein Ort, der Vereinigung, nicht Ausschluss symbolisiert. Aus diesem Blickwinkel einer geistlichen Geografie steht Galiläa für die Randgebiete, die Enden der Erde, also für die weite Welt, die Jesus der christlichen Gemeinde als Missionsgebiet anvertraut hat. Könnten also die Worte des jungen Mannes bei Markus nicht als eine Einladung an die Jüngergemeinschaft verstanden werden, sich im Gefolge des auferstandenen Christus aufzumachen und dem Horizont entgegenzugehen? Wenn man die Sache so betrachtet, werden die Erscheinungen des Auferstandenen zweitrangig. Entscheidend ist die Begegnung mit Jesus, die jeder von uns haben wird, der sich im Glauben auf den Weg macht, und die letzte eigentliche Begegnung, die am Ende der Zeit erfolgen wird. Wenn das tatsächlich die Absicht des Markus ist, wie die Textlage aussieht, wird das nie ganz geklärt werden können, dann ist ein Blick auf Matthäus umso interessanter. In seinem Bericht über die Osterereignisse in Palästina finden wir dieses Gewicht bestätigt, das nach Markus auf unserer gegenwärtigen und zukünftigen Begegnung mit dem auferstandenen Christus liegt. Das erste Evangelium Matthäus schließt mit dem Bericht von einer Begegnung mit Christus auf einem Berg in Galiläa. Aber diese Begegnung ist etwas ganz anderes als die eher intimen Treffen, von denen Johannes und Lukas berichten. In Matthäus 28 ist der Auferstandene nicht mehr ein Mensch wie du und ich, der seine Wunden herzeigt, eine Mahlzeit zubereitet und isst. Er ist der überwältigende Pantokrator, der Allesherrscher, wie ihn die byzantinischen Mosaiken zeigen, der Herr, dem unbeschränkte Macht in Raum und Zeit gehört, im Himmel und auf der Erde und alle Tage bis zum Ende der Welt. Er ist Immanuel, Gott mit uns in alle Ewigkeit. Das ist eine metahistorische Zusammenschau, in der die Auferstehung und das Kommen am Ende der Tage in eins fallen und sich die gesamte Geschichte der christlichen Kirche widerspiegelt, etwa so, wie sich in einer ostkirchlichen Basilika sämtliche gottesdienstlichen Aktivitäten unter den Blicken des in die Kuppel gemalten Pantokrators entfalten. Gleichzeitig handelt es sich um eine sehr dynamische Vision. Der Herr sendet seine Jünger in alle Welt, darum geht, und verspricht ihnen, auf allen ihren Wegen dabei zu sein. Lukas und Johannes berichten von einer ähnlichen Aussendung, wenn auch auf andere Weise. Der Auferstandene kommt zu der Jüngergemeinschaft in Jerusalem in einem Raum im Obergeschoss, wo sie sich vermutlich rund um einen Tisch versammelt haben. Am Abend des Tages seiner Auferstehung. Bei Johannes beobachten wir deutlich den Übergang von der Furcht der Jünger, die sich eingeschlossen haben, zum Frieden und zur Freude, die der auferstandene Christus in ihre abgeschlossene Welt bringt. Wie immer wirkt seine Anwesenheit als eine Aufforderung, sich auf den Weg zu machen, und bei Johannes entspricht der Weg der Jünger genau dem Weg Jesu. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er gibt ihnen den Heiligen Geist und macht die Jünger zu Trägern der Vergebung für die Welt. Während die erste Aktivität des auferstandenen Christus der Reformation der Jüngergemeinschaft galt, die durch die Macht des Bösen zerstreut waren, zielt seine zweite Tat darauf ab, diese Gemeinschaft zu erweitern, bis sie die Dimension der ganzen Welt erreicht. Dazu lädt er die Jünger ein. Dazu sollen sie aufbrechen. Dazu gibt er ihnen den Heiligen Geist. Die nächste Episode heißt Die Erfüllung der Vergangenheit. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.